Ich möchte zu Anfang beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst, zu mir zu reden, zu uns zu reden. Ich bitte dich, Vater, um Gnade. Amen. Wir haben heute schon gehört, dass wir das Abendmahl feiern. Warum ist das so? Wir haben gerade das Lied gehört, wir kommen zum Kreuz. Was für ein Kreuz? Ein Kreuz, wo Jesus aus Liebe zu dir und mir eine Tat vollbracht hat, um die Erlösung zu bringen. Und das ist das, was wir heute auch feiern möchten. Viktor, du hast recht. Ich habe heute auch nichts Neues. Keine neuen Bibelstellen, die ich zitieren möchte, sondern etwas, was wir schon zigmal gehört haben. Selbst ich habe auch schon diese Texte in einer meiner wenigen Predigten genutzt. Wie wir schon oft gehört haben, dass wir als Prediger uns öfters ja morgens sonntags versammeln und im Homiletikkurs ein Buch durchsprechen. Von Alexander Strauch, Zurück zur ersten Liebe. Das Ganze ist auf einem Text aufgelegt von Offenbarung 2, 1 bis 7 und den möchte ich mit euch gerne zusammen lesen. Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke deiner Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Zurück zur ersten Liebe. Das ist die Kernaussage hier. Was ist Liebe? Vers 2 und 3 sagt der Herr: Ich kenne dich. Albert, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, wie tüchtig du bist. Ich weiß, dass du Böses verachtest. Ich weiß, dass du Verfolgung wegen mir ertragen hast und musst. Ich weiß, dass du die Schrift kennst und meinst, sie perfekt zu kennen. Alles, was Sünde ist, kennst du genau und du tust sie auch nicht, vielleicht. Gott sagt aber auch zu den Ephesern, wie wir es gelesen hatten: Ihr Epheser, ihr seid gut. Alle, die wir hier sitzen, ihr seid gut. Ihr seid genial. Ihr habt es verstanden, wo es drauf ankommt. Und dann kommt Vers 4, wo er sagt: Du hast etwas verlassen. Dir ist etwas abhanden gekommen. Und so wie Viktor es in der Kinderbotschaft sagte, der Herr möchte uns sagen: Hallo, resettet euch doch mal. Geht doch mal auf den Ursprung zurück. Ich möchte einen Kommentar vorlesen von Gebelein, der zu diesen Versen etwas geschrieben hat. Ephesus war die Gemeinde, die sich durch größte Reinheit in Lehre und Wandel auszeichnete. Den Ephesern wurde als den treuen Brüdern in Christus die wunderbarste Offenbarung gegeben, die Menschen jemals zuteil wurde. Ephesus stand damit stellvertretend für die Gemeinde der apostolischen Zeit. Aber als Paulus sich von den Ältesten verabschiedete, sagte er nicht voraus, dass alles glatt laufen, sondern dass sich falsche Dinge einschleichen würden. Können wir in Apostelgeschichte 20 nachlesen. Ephesus bedeutet erwünscht. Und dies passt zu dem ursprünglichen heiligen Wesenszug der Gemeinde dort. Der Herr offenbarte sich erneut, als der in der Mitte Stehende, der die Seinen in seiner durchbohrten Hand hält. Die Beschreibung der Gemeinde von Ephesus passt auf die apostolische und auf die Zeit, als alle Apostel bis auf Johannes verschwunden waren. Doch der Herr findet einen Makel an ihr. Seine allwissenden Augen schauen ins Herz und finden dort innerlichen Verfall. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Er war nicht länger der absolute, alles bestimmende Mittelpunkt ihres Herzens. Paulus zeigt uns die volle Bedeutung der ersten Liebe auf. Sein ständiger Ausruf war, nicht ich, sondern Christus, auf dass ich ihn erkennen möge. Für ihn war das Leben Christus. Der Verfall in der Gemeinde begann nicht mit weniger Dienst, weniger Leidenschaft, Leidensbereitschaft oder sonst irgendwas, sondern mit einer nachlassenden Herzenshingabe an unseren Herrn. Da beginnt jeder Verfall. Der Herr ruft zur Buße, zu einer Umkehr, zu ihm auf. Auch noch ein Kommentar von MacDonald. Um Christi Namen willen hatten sie Versuchungen und für Feindschaft mit Aussahen ertragen und hatte gearbeitet, ohne müde zu werden. Doch die Tragödie der Gemeinde in Ephesus bestand darin, dass sie ihre erste Liebe verloren hatten. Das Feuer der Zuneigung war heruntergebrannt. Der glühende Eifer der ersten Zeit war verschwunden. Die Christen konnten auf bessere Tage zurücksehen, als das Feuer ihrer ersten Liebe zu Christus noch entzündet war und noch hell und weiterhin sichtbar aufloderte. Sie hatten noch gesunde Lehren und waren aktiv im Dienst. Doch das wirkliche Motiv allen Dienstes für den Herrn war ihnen abhanden gekommen. Es ist ihnen etwas verloren gegangen. Sie sollten sich resetten. Ich habe mich gefragt, Albert, was bedeutet dir Liebe? Und ich möchte dich auch fragen, was bedeutet dir Liebe? Was definierst du unter diesem Begriff? Wie war es damals, als du dich bekehrt hast? Wie war es damals bei mir, als ich mich bekehrt hatte? Wie war das Empfinden? Wenn ich mich so erinnere, dann kann ich mich so, ich hatte das Empfinden, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Jedem die frohe Botschaft bringen. Jeden liebte, egal was er mir angetan hat. War es nicht so? Was bedeutet der Begriff Liebe? Ich möchte das immer wieder uns ins Bewusstsein rufen. Wir haben es zigmal gehört. Als Gott die Erde und den Menschen schuf, setzte er den Menschen über alles ein und er hatte Gemeinschaft mit ihm. Warum? Aus Liebe. Gemeinschaft ist Liebe. Als Gott sah, dass die Menschen sein Volk ihm nur noch mit dem Mund gepriesen hatten und mit den Lippen. Wir können in Jesaja 29, Vers 13, Vers lesen. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir ist, hält und ihre Frucht von mir angelerntes Menschengebot ist. Das heißt, sie tun es nur noch mit den Lippen und mit dem Mund, aber nicht aus dem Herzen heraus. Ihnen ist etwas abhanden gekommen. Und da der Herr es wusste, bei der Gründung der Welt, hatte er damals schon einen Plan geschmiedet und gesagt, ich werde euch einen Retter geben. Den Vers hatten wir gerade von Viktor gehört. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott gibt etwas hin. Er gibt seinen Sohn für dich und für mich. Geben ist Liebe. Wenn wir dann Johannes 3, Vers 17 weiterlesen, denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott will nicht verurteilen. Er will nicht urteilen. Er will retten. Das ist Liebe. Und wenn wir dann die Verse 18 bis 21 lesen, ich möchte, dass ihr das vielleicht zu Hause lest. Gott sagt in diesen Versen, dass du und ich unser eigenes Urteil sprechen. Du sprichst dein Urteil über dich selber. Ich spreche mein Urteil über mich selber. Der Herr sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du meine Hand annimmst, die ich dir entgegen ausstrecke und sage, nimm sie doch an, ich will dir doch Heilung geben, ich will dir doch ewiges Leben geben, nimm sie an. Und du sagst nein. Und der Herr sagt, und damit sprichst du dein eigenes Urteil, dass du verloren gehst. Du gehst ewig verloren in die Hölle, weil du einfach sagst, ich will nicht. Was sagt die Bibel denn noch zu dem Thema Liebe? Lesen wir doch Korinther 13. 1. Korinther 13. Ihr könnt das zu Hause ab Vers 1 lesen. Ich möchte einfach nur Vers 4 bis 7 lesen. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut gut. Tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie erfreut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist Liebe. Vier Verse, das ist Liebe. Ein kurzer Text, das ist alles, was über Liebe zu wissen ist. Wir hatten gelesen, Johannes 3, 16, Gott gibt sein Bestes für dich und mich. Jesus gibt sein Leben für dich und mich. Wenn wir Jesu Leben betrachten, wo fängt seine Liebe an? Als Jesus geboren wird, findet er keinen Raum. Er findet Platz in einer Krippe. Die Menschen lehnen ihn einfach ab. Es kommen keine Könige und Fürsten zu Besuch, sondern Hirten und die drei Weisen. Aber die Hirten, das war nichts Weltbewegendes. Das war zu damaliger Zeit der niedrigste Berufsstand, den es geben konnte. Wieso kommen nicht Könige? Als Jesus ein paar Tage alt ist, muss er schon fliehen, weil Herodes nach seinem Leben trachtet. Er ist auf der Flucht, als Baby. Und als Jesus anfängt zu wirken, dann hat er kein Zuhause. Er sagt ja, die Füchse haben Höhlen, aber ich habe nirgendwo Platz. Jesus heilt die Menschen, er gibt ihnen Gesundheit und sie lehnen ihn ab. Die Pharisäer und Schriftgelehrten trachten nach seinem Leben. Er spürt nur Verfolgung, Neid. Hätte Jesus nicht einen Anspruch auf einen Riesenpalast? Hätte Jesus nicht den Anspruch, dass die Menschen ihm dienen und nicht er uns? Hätte er, aber nein. Jesus erhebt diesen Anspruch nicht. Er ist nicht egoistisch. Er gibt. Er dient. Er heilt. Er hilft. Ja, er geht sogar bis in den Tod. Er lässt sich kreuzigen. Und das ist das, was wir heute feiern möchten. Ein Gedenken an ihn. Er gibt uns Rettung. Er streckt die Hand aus und sagt, nimm sie doch an. Ich will dafür keine Güte haben. Ich will nur, dass du erkennst, dass du Sünder bist und dass du Hilfe brauchst. Das ist Liebe. Was bedeutet Liebe für dich? Wie ist Liebe bei dir und bei mir sichtbar? Was meinst du mit, wenn du sagst, ich liebe meine Frau? Ist es so, wenn sie sagt, der Garten muss mal aufgeräumt werden und ich gehe jetzt raus und wir nehmen die Zeitung als Männer und setzen uns hin und lesen die Zeitung? Ist das Liebe? Was meinst du, wenn du sagst, ich liebe meine Geschwister? Wenn sie Hilfe brauchen, sagst du, ja, es gibt ja Handwerker, hol sie dir doch. Ich habe momentan keine Zeit dazu. Was meinst du damit, wenn du sagst, ich liebe meine Gemeinde? Bedeutet das für mich, keinen Dienst zu tun? Es reicht doch, wenn ich sonntags zum Gottesdienst komme, also bitte. Und ich habe mich gefragt, gehen wir doch mal zurück. So lange ist es noch gar nicht her, als wir gebaut hatten. Ist es Liebe gewesen, dass ich selten oder teilweise vielleicht gar nicht da war? Bedeutet es für mich, wenn ich sage, ich liebe meine Gemeinde, dass ich keine Gemeinschaft mit anderen Geschwistern habe? Dass ich keine Gebetsstunden, Bibelstunden, Gemeindestunden besuche? Ist das, was ich unter Liebe verstehe, wenn ich sage, ich liebe meine Gemeinde? Liebt uns Jesus auch so? Bist du ihm auch total egal? Nein, Jesus möchte mit dir und mit mir Gemeinschaft haben, in der stillen Zeit. In der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Das möchte er. In der Hilfe für andere, wenn Hilfe gebraucht wird. In der Hingabe. Das möchte Jesus von uns sehen. Jetzt möchte ich mit euch einfach einen Text auch lesen, den hatte ich schon mal in meiner Predigt verwendet. Auch nichts Neues. Aber dieser Text hat mich wieder zu diesen Gedanken, die ich gerade so geäußert hatte, dazu bewogen, nachzudenken. Es geht in Lukas 19. Lukas 19, ab Vers 41 bis 44. Wir lesen vorher, dass Jesus nach Jerusalem einzieht, auf einer Eselin. Und ab Vers 44, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Die Menschenmenge jubelt. Jesus zieht in Jerusalem ein. Alles liegt ihm zu Füßen, so wird da der König empfangen, oder? Und was macht er? Er schaut sich die Stadt an und weint. Jesus, warum weinst du? Aus Liebe. Jetzt jubeln sie ihm zu und Jesus weiß genau, es ist nicht mehr lange, dann werden sie was anderes schreien. Dann werden sie schreien, wie hinweg mit ihm und kreuzige ihn. Jesus weiß das. Und er weint für die Stadt. Ach, wenn du doch erkannt hättest, was ich vorhabe. Ich gebe dir doch die Hand und sage einfach, nimm sie an. Und du sagst, nein. Jesus weint. Jesus weiß das alles ganz genau. Er hat das von seiner Geburt an alles erfahren. Wie er abgelehnt wird, wie er verfolgt wird, wie ihm nach seinem Leben getrachtet wird. Und er kennt dieses Volk und er weiß genau, was sie dann Tage später schreien werden. Und trotzdem ist es Liebe zu diesem Volk, eine Liebe zu dir und mir. Jesus möchte dem Volk klar machen, kehrt doch zurück. Kehrt doch zu eurer ersten Liebe zurück. Resettet euch doch. 5. Mose 32, ab Vers 28 und Vers 29. Denn sie sind eine Nation, die allen Rat verloren hat und kein Verständnis ist in ihnen. Wenn sie weise wären, so würden sie dies verstehen, ihr Ende bedenken. Wenn sie weise wären, wenn sie wüssten, was kommt, dann würden sie Buße tun. Ich habe heute einige Verse. Jesaja 9, ab Vers 9 bis Vers 12. Die Ziegelsteine sind ebenfalls eingefallen, aber mit behauenen Steinen bauen wir auf. Die Maulbeerfeigenbäume sind abgehauen, aber wir setzen Zedern an ihre Stelle. Denn der Herr wird die Bedränger Rezins über es erheben und seine Feinde aufreizen. Die Syrer von Osten und die Philister von Westen, und sie werden Israel fressen mit vollem Maul. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Und das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt, und den Herrn der Herrscher suchen sie nicht. Jesus weint. Weil ich und du die erste Liebe verlassen haben. Ich möchte uns etwas zum Nachdenken mitgeben. Dir, der du nicht Kind Gottes bist, dir, der du dies noch nicht in der Taufe der ganzen Welt bezeugt hast, dir, der du noch nicht zu einer örtlichen Gemeinde gehörst, euch möchte ich sagen, dass Jesus weint, weil du seine ausgestreckte Hand noch nicht angenommen hast, weil du die Liebe ignorierst. Und dir und mir, die wir dieses alles erkannt haben und dieses schon gemacht haben, durch die Taufe bezeugt haben, Jesus weint über dich und mich, weil wir die erste Liebe verlassen haben. Weil sie in meinem und in deinem Leben nicht mehr sichtbar ist. Zum Abschluss einen Vers zum Mitnehmen, zum Nachdenken. 1. Johannes 3, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen.